Kifi, der Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene.
Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald.
Und nach einer etwas längeren Weihnachtspause melden wir uns dann jetzt auch zurück mit...
Was? Achso, wie im Kino immer, wenn wir an der Kasse stehen. Ich weiß immer nie den Filmtitel, wo wir reingehen.
Achso.
Sag mir nochmal.
Wenn du König wärst oder The Kid Who Would Be King im Original.
Genau. Obwohl ich mir den Film gewünscht hatte, keine Ahnung, wie die immer heißen, die Filme.
Ich finde den Titel auch nicht so gut, muss er beide nicht in dem Fall. Also da gibt es keinen Winner. Da kann ich nicht mal sagen, oh, der britische ist so viel besser.
Ich habe auch das Gefühl, wenn da jemand ein bisschen länger gebrainstormt hätte, da hätte man noch was Gutes finden können, wo dann auch Artus im Titel mit drin vorkommt. Ja,
ich glaube irgendwie The Man Who Would Be King ist, also erstmal ist es ein Film tatsächlich mit Sean Connery und Michael Caine.
Ah, okay, darauf ist eine Anspielung.
So ein Abenteuerfilm, aber ich glaube eigentlich nicht, weil das ist ein ich glaube, selbst das ist schon eine Anspielung an irgendein, aber das weiß ich nicht. Und vielleicht macht das dann mehr Sinn.
Aber die Zielgruppe ist doch nicht Leute, die noch Sean Connery
Filme sehen. Nee, und ich glaube, aber der Titel von dem Film ist eine Anspielung auf irgendwas mit Artus, glaube ich, aber...
Okay, es könnte natürlich sein, dass wir jetzt nicht wissen, dass, keine Ahnung, einer der bekanntesten...
Artus-Geschichten, The Man Who Would Be King, das kann wirklich sein.
Ja, oder The Kid Who Would Be King.
Naja, wahrscheinlich wäre es in dem Fall eher The Man. Weil ich glaube, es gibt keine sehr alten Geschichten über Artus als Kind. Es gibt ein paar neuere, aber...
Nee, aber dieses, dass er das aus dem Stein zieht, da ist er doch immer ein Kind,
oder? Nee, das ist die Disney-Fassung.
Ach so, haben mich alle angelogen.
Wie ihr jetzt vielleicht schon gemerkt habt, es geht um eine Neuinterpretation des Artus-Stoffes von 2019. Und ja, kommen wir einfach mal zum Inhalt, ja. Ne? Weil ich bin ein bisschen eingerostet. In Wenn du König wärst, geht es um den jungen Alex, der in Großbritannien der Neuzeit lebt. Also jetzt auch ziemlich gerade, ist ja wirklich super aktuell. Das ist zwar noch vor der Pandemie, ich glaube, das ist das einzig Unaktuelle. Und er ist ein normaler, ein bisschen leicht loseriger Junge vielleicht. Aber er ist auch jemand, der weiß, was richtig ist. Und an seinem ersten Tag, den wir ihn begleiten, hilft er auch einem seiner Freunde, der gerade von zwei Bullies verkloppt wird, wehrt sich gegen die und gerät aber dadurch in eine Schlägerei mit dem, muss dann zum Rektor und dann wird er von der Schule suspendiert. Und als er dann nach dem Nachsitzen abends vor den beiden flieht, flieht er auf eine verlassene Baustelle, fällt in ein Loch und da sieht er, dass in einem Zementblock ein Schwert steckt. Und jetzt kann man sich schon denken, er zieht das Schwert einfach ziemlich problemlos raus, nimmt es mit nach Hause, weil er es ganz cool findet. Und am nächsten Tag ist ein, weil wir sehen auch noch, wie nämlich ein Teenager aus Stonehenge rausläuft, nackt. Und offensichtlich zaubern kann. Wir lernen ziemlich schnell, das ist Merlin. Und der gibt sich dann als Mertin aus. Der und geht dann auch auf Alex Schule. Und weil er sich verrechnet hat und dachte, er hat 4 Jahre Zeit, bis er eine schreckliche Sonnenfinsternis, ein böses Ereignis hervorbringt, hat er aber stattdessen nur 4 Tage und plärt dann vor der ganzen Schule heraus, dass Alex der neue König von England ist, weil er das Schwert aus dem Stein gezogen hat und dass alle, die zu seiner Tafelrunde gehören wollen, niederknien sollen.
Alex hat das bis dahin noch so ein bisschen, ich sag mal, versucht zu ignorieren. Sein Freund war aber schon der festen Überzeugung, dass es so ist. Und der fühlt sich auch nur bestätigt, als er das erste Mal Martin sieht.
Mertin.
Und wenn er das dann sagt, spätestens sagt er dann auch, pass auf, du bist halt einfach König Artus. Während Alex das immer noch abstreitet.
Ja, oder du bist ein Nachfahre von Artus. Und auf jeden Fall bist du jetzt der rechtmäßige König von England.
Ja.
Was in dem Fall umso lustiger ist, sie erwähnen es ja auch ein paar Mal, weil es gibt ja zu dem Zeitpunkt halt einfach eine Queen. Also damals noch wirklich eine Queen.
Ja, aber hat die Excalibur aus dem Stein gezogen? Ich denke nein.
Ich denke auch nein. Naja, es kommt dann auf jeden Fall so, dass er das auch selber nicht so richtig wahrhaben will, dann abends aufwacht, weil er irgendwas im Garten hört, auch irgendwie ein komisches Skelett im Garten sieht, dann aber nochmal hinguckt und nichts mehr sieht. Das Skelett steht dann aber prompt in seinem Schlafzimmer. Er versucht sich mit Excalibur zu wehren, kann das aber gar nicht. Und dann kommt zum Glück Merlin und rettet ihn. Er erzählt ihm dann, eigentlich kann er nachts nicht in der Welt der Lebenden wandeln und er soll ihn morgens da und da treffen. Naja, und jetzt beginnt halt im Prinzip der Quest. Er erzählt denen, dass die 4 Tage Zeit haben, die wollen es nicht wahrhaben, dann wollen die es doch wahrhaben. Also dann erklärt, dann macht er denen richtig Druck, dass die es wahrhaben müssen quasi. Die wissen, zu zweit schaffen die es nicht. Also Alex und sein Bestes, wie heißt er, Badass? Ich habe es nie so ganz gecheckt, das war.
Ja, weil der ja auch eine Anspielung ist auf Sir
Bedivere.
Ja.
Genau. Ja, die Bullies heißen auch Lance und Kay, also ähnlich wie Lancelot und Kay. Und jetzt kann man sich auch schon denken, die zieht er nämlich auch auf seine Seite. Dann müssen die eine Quest machen, um zu Arthurs Geburtsort zu kommen, weil da zufällig auch Alex Vater herkommt.
Grob ist auch immer, tagsüber sind die Halbwegs safe, aber nachts gehen alle normalen Menschen aus der Welt raus und sie befinden sich sozusagen in dieser Zwischenwelt, wo dann zwar in der normalen Welt, wo die sind, das sich abspielt, aber da kommen dann immer diese Bösen, die angreifen.
Diese Skelettritter, genau.
Genau. Und die.
Zusätzlich kann Merlin denen nicht helfen.
Und Kay und Lance, die ja eigentlich die Bullies sind, haben überhaupt nicht freiwillig mitgemacht, sondern hat sie ausgetrickst mitzumachen und sie müssen sich dann letztendlich irgendwo den Quest ergeben, weil sie ja auch selbst bedroht werden von denen.
Ja. Also sie machen erst so mit, weil
Lance durch das Schwert klauen will und genau. Selber König von England.
Ja, also wir haben ja auch ein bisschen Schiss, weil sie sehen ja diese Skelettritter und wissen schon, die Gefahr ist echt, aber sie sind nicht so ganz an Bord. Die verraten die dann auf dem Weg auch einmal während so einem Training, weil sie könnten die retten, aber Lance will lieber Excalibur klauen und dann zerbricht Excalibur, weil dieser Verrat, das hält Excalibur nicht aus, weil dadurch der Kodex gebrochen wurde. Der hat 4 Regeln, nämlich Ehre, die du liebst, sprich keine unflätigen Worte, sprich die Wahrheit und halte durch. Und damit ist ja, eigentlich ist damit so ziemlich alles gebrochen, was der Kodex sagt, wenn man jemandem nicht hilft und dann auch noch ihn verrät. Dann sind sie aber in einem Gewässer und die, wie haben sie hier genannt, Herrin aus dem See, gibt das Excalibur zurück, weil die befindet sich in jedem Gewässer Großbritanniens. Das wird später noch wichtig. Sie kommen auf jeden Fall in den Geburtsort von Arthus und auch von Alex' Vater, aber Alex lernt dann, dass alles, was er über seinen Vater gewusst hat, im Prinzip eine Geschichte seiner Mutter war, damit er sich nicht ganz verloren fühlt, weil die haben den ziemlich jung gekriegt und der Vater ist wohl einfach nur so ein Party-Saufkopf gewesen.
Was, auch Alkoholiker.
Ja, höchstwahrscheinlich.
Brutaler Alkoholiker
sogar. Genau, und deswegen das eine Buch, das wo er eine Widmung hat, was auch tatsächlich ein Artus-Sagebuch ist, erfährt er dann von seiner Tante, die Widmung hat seine Mutter ihm da reingeschrieben, damit er eine positive Erinnerung an seinen Vater hat. Und er verliert die Hoffnung, aber seine Kollegen geben ihm die Hoffnung zurück. Kay und Lance sind dann jetzt auch richtig an Bord. Jetzt glauben sie auch an den Quest. Und sie finden in der Inschrift, oder in, wie nennt man das? Das ist so ein Ornament unten auf dem Schaft. Finden sie ja den wahren Ort Glastonbury Tor, wo Morgana gefangen ist, gehen dann dahin.
Sie können relativ einfach dahin gehen, weil alle quasi Steine, die angeordnet sind wie Stonehenge, dass sie so ein Tor bilden, also einfach links und rechts ein Stein und oben drüber ein Stein, sind eigentlich, falls ihr euch immer mal gefragt habt, was Stonehenge eigentlich ist, sie haben es jetzt rausgefunden, sind nämlich eigentlich nur Portale, magische Portale, die Merlin irgendwann mal aufgestellt hat, um schnell in England hin und her reisen zu können.
Ja, genau, und so kommen sie dahin. Sie vermeintlich besiegen sie auch Morgana da. Alex ersticht sie und sie gehen dann auch nach Hause, schmeißen Excalibur zurück in den See, weil jetzt brauchen sie es nicht mehr. Aber Alex wacht am nächsten Morgen auf und alles ist von so bösartigen Ranken umsät, also sein Haus. Und dann fällt ihm ein Regelkodex ein, Ehre, die du liebst, weil er ist natürlich einfach von zu Hause abgehauen, hat seiner Mutter nur einen Zettel geschrieben mit, ich gehe auf eine Quest, um England zu retten, tschüss. Und hat auch abends nicht mehr es fertiggebracht, ihr zu sagen, dass er zurück ist.
Das hat auch seiner Tante gesagt, sie soll nicht anrufen. Ja. Also die hat sich die ganze Zeit halt Sorgen gemacht.
Genau.
Die liegt mit dem Telefon auch im Bett. Also so, sie ist sozusagen über der Sorge eingeschlafen.
Ja. Und er geht dann zu ihr hin, entschuldigt sich, erklärt ihr alles. Und dann weiß er halt, na gut, der Endkampf steht uns jetzt noch bevor die Sonnenfinsternis, ist irgendwann heute Mittag. dann holt er sich Excalibur aus, zurück, indem er die Badewanne einlässt und die Herrin aus dem See darum bittet, ihm das zurückzugeben. Das ist tatsächlich eine wahnsinnig witzige Szene, muss man sagen. Wie diese, das ist auch immer so eine Hand, die, so eine glühende Hand, sieht, wie du hast gesagt, wie so ein Metal-Alben-Cover
aus. Ja, weil es so super pathetisch ist, aber ja so extra pathetisch. Ja, das und, ist super gut.
Und das sieht aber in den Seen tatsächlich immer so ein bisschen episch aus. Und dann kommt diese Hand halt aus einer Badewanne. Das ist schon, schon sehr, sehr lustig. Und dann rekrutieren halt die vier plus Merlin die ganze Schule, um in einem letzten Standoff die Skelettritter, ich habe ihren Namen vergessen, die haben so einen weirden lateinischen Namen, Morgis
da hab irgendwie. Habe ich mir deswegen überhaupt gar nicht angefangen.
Ja, ist auch super egal. Und Morgana in ein Portal zurück in ihr Gefängnis zu schicken. Das durch Teamwork schaffen die das natürlich auch. Ende gut, alles gut. Sie werfen Excalibur hoffentlich ein letztes Mal zurück, weil die Aufgaben der Neuzeit sind ganz andere als Kämpfe, sagt ihnen dann Merlin nochmal, bevor er verschwindet. Ja, du hast den Film ja lange gewünscht und wir haben den ja damals, der ist ja gar nicht so alt, zusammen gesehen, leider nicht im Kino, das, da kamen wir irgendwie nicht so richtig zu. Ich weiß gar nicht mehr warum, der lief nicht so lange, glaube ich.
Glaube ich auch.
Der lief ja irgendwann auch aber Anfang 2020, habe ich das Gefühl. Vielleicht lag es daran.
Das kann gut sein.
Ich erinnere mich aber noch sehr gut an den Aufsteller im Kino, nämlich. Ja. Und dass wir den Aufsteller allein auch schon cool fanden. Ja. Und dass ich das Konzept ja auch immer mag, so große Mythen oder Sagen oder irgendwas in Kinderversionen zu erzählen. Das ist fast immer witzig und cool.
Auf jeden Fall. Ich fand, also wir haben den ja dann zu Hause geguckt und das Gute ist, wir haben ihn auch auf Englisch geguckt. Das ist natürlich nochmal eine Spur schöner, weil das natürlich auch einfach ein sehr britischer Film ist. Aber das ist nicht schlimm. Ihr könnt ihn auch so gucken. Ich habe ihn mir gewünscht, weil das ist so ein piefiger Stoff und sie haben es geschafft, das nicht uncool zu machen, indem sie das Teenagern in die Hand gedrückt haben. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es natürlich der Regisseur gemacht hat, der es gemacht hat, weil der hat vorher schon Attack the Block gemacht und alle, die den mal gesehen haben, wissen, der schafft es, Teenager nicht uncool darzustellen. Und das ist eine Kunst, letztendlich. Das schafft nicht jeder. Und das heißt, der, keine Ahnung, mindestens respektiert er vermutlich Teenager und das finde ich cool. Also Teenager oder hier sind es eher noch fast noch jüngere.
Ja, 12 ist Alex, glaube ich. Ne? Genau. 12, er sagt ein paar Mal, vielleicht sind Kay und Lance ein wenig älter, aber eigentlich sind sie auch in seiner Klasse, die werden auch 12 sein. So, es kommt schon auch hin.
Ja, und dann hat das natürlich irgendwie auch noch so, ich kann es nicht anders sagen, als Doctor Who-Vibes, weil ich immer, wenn ich größere britisch aussehenden in School-Uniform Leute sehe, dann denke ich so an Doctor Who und dann gibt's eine ganz fantastische Endszene, die ich beinahe vergessen hatte, dass sie noch kommt, aber ja, deswegen habe ich mir den ausgesucht. Ich finde den richtig guten Abenteuerfilm für Kinder.
Ich glaube, was mir jetzt dann aufgefallen ist, noch so das Pünktchen extra finde, warum der mir auch so gut gefällt, ist nämlich nicht nur, dass es ein guter Abenteuerfilm ist, sondern dass der Regisseur Joe Cornish heißt der, dass der auch echt ein Händchen für Witz hat.
Ja.
Der Film ist wirklich lustig. Ich weiß gar nicht mehr, welche Stelle, aber es gab wirklich, und das passiert ja nicht so super oft, gerade wenn man Kinderfilme guckt, aber es gab eine Szene, da haben wir beide laut gelacht.
Ja, ich weiß auch nicht mehr, wo. Aber das ist manchmal so absurd komisch halt, ne? Zum Beispiel, ich musste wirklich laut lachen, wie pathetisch dieses Schwert da immer aus dem See rauskommt. Das ist halt einfach wahnsinnig gut gemacht.
Ich weiß wieder, bei welcher Stelle wir laut lachen müssen. Du hast ja eben erwähnt, immer wenn diese Skelettgeister kommen, dann verschwinden alle anderen Menschen irgendwie, oh weil die dann Gott, in so einem Time-Loop sind.
Ja.
Und beim ersten Mal, da werden die von so einem letzten Reiter noch verfolgt. Der sitzt auf so einem Skelettpferd, schwingt sein flammendes Schwert und sie setzen sich in so ein Auto und dann überfahren sie den letzten. Und in dem Moment, wo der halt tot ist, tauchen alle Menschen wieder auf. Und offensichtlich ist diesen Fiat, in dem sie sitzen, der wurde von so einer alten Frau gefahren. Und dann sitzt Kay, die das Auto gefahren hat, halt einfach auf dem Schoß von dieser alten Frau. Und alle gucken so eine Sekunde sich an und schreien dann eine gleichzeitig. Und das ist auch so ein gutes, komisches Timing.
Die Vorstellung, dass du ganz normal mit deinem Fiat durch die Gegend gefahren bist und auf einmal sitzt eine Teenagerin auf deinem Schoß.
Mit Schwertern.
Mit Schwertern um dich rum, so ein Haufen Teenager und alle so. Ja, ich finde allein diesen Humor sieht man allein schon im Kostüm auch, weil die haben ja jetzt, das ist ja jetzt Excalibur, haben die, ist ein Schwert, ne? Das heißt, sie gehen jetzt auch mit dem Schwert vor die Tür. Einfach jetzt irgendwann. Von wann ist der Film? 2020, 2019. Und das ist so geil, weil das allererste Mal, wo er dann dieses Schwert hat und nicht so genau weiß, ja, okay, kannst ja jetzt nicht mit dem Schwert in der Hand durch die Gegend laufen, macht er natürlich das einzig Logische und steckt sich das wie Zelda hinten, ach, wie Link von Zelda hinten so in den Rucksack rein, ja, im Prinzip. Das ist so.
Wie alles in der Popkultur, das macht ja in echt gar keinen Sinn. Du kannst es ja gar nicht gut aus vom Rücken ziehen. Das ist ja schon ein Grund, warum echte Ritter das so an der Seite stecken hatten.
Aber das sieht ja ultra lustig einfach aus, weil dann halt dieses Schwert in dem Rucksack, also in dem Schulrucksack, in dem Stoffrucksack und so drin
steckt. Das sticht doch auch durch den Boden durch. Genau. Aber man sieht den in dem Moment auch zerreißen. Ja. Ja, das ist wirklich schon sehr gut gemacht.
Und die haben dann nachher auch, es wird immer mehr so, ne? Also von der Zeit, wie der Film weitergeht, kommen immer mehr so kleine Gimmicks rein. Dann weiß ich nicht, zufällig kommen sie zu Pferden, ist auch eine lustige Szene, wie dies da hinkommt. Und am Ende rüsten die sich auch aus und dann sind sie natürlich auf dieser Insel, wo Arthus geboren sein soll, von dem ich ja erst letztens erfahren habe, dass es eine fiktive Figur ist, von der ich immer ausgegangen bin, dass es eine historische Figur ist. Inseln der Blödheit. Ja, wo dann ganz viele so Touri-Kram verkauft wird und das wird dann halt deren Rüstung. Und es ist einfach, das ist wirklich schön. Aber ein Teil der Rüstung ist dann zum Beispiel auch einfach so ein Straßenschild.
Ja, genau, weil die von dieser Baustelle, wo das Schwert lag, so ein Verkehrsschild mitnehmen. Und dann sind die ganze Zeit deren Schilder so dreieckige Baustellenschilder.
Und es ist so, da sieht man einfach, da hatte jemand halt auch, ich sag das immer wieder gerne, ich sag das vielleicht zu oft in diesem Podcast, weil wir häufiger Filme gucken, wo es so ist, da hatte jemand Bock auf den Film. Vielleicht macht es auch einfach gute Filme aus und wir empfehlen ja Filme, die wir gut finden. So häufig sehe ich Filme, wo ich mir denke, hatte derjenige überhaupt Bock, diesen Film zu machen? Ich meine, gefühlt alle Marvel-Filme sehen ja so aus, als wenn jemand überhaupt gar keinen Bock gehabt hätte, diesen Film zu machen. Nur sehr wenige davon sieht man an, dass da jemand Bock hatte.
Ja. Oder als ob sich so lange ein Produzent eingemischt hat, bis niemand mehr Spaß hat. Ja,
genau. Und da, bei solchen Filmen hier freue ich mich immer.
Das finde ich ja auch gut, weil Merlin, ich habe ja schon gesagt, er kommt nackt aus Stonehenge, weil er vergessen hat, in seinem Zauberspruch Kleidung mit einzubauen und holt sich mal. Er kann immer so mit, dann klatscht er so gegen die Hände und macht so Schnipszeichen super schnell.
Merlin ist das Beste im Film.
Der ist auch der wirklich ist super so lustig. Großartig. Auch so ein langer, dürrer, britischer Teenager, der Merlin spielt.
Und der dann immer so starrt, wenn er irgendwie versucht, Sachen zu verzaubern, dann hat er so einen geilen, starren Blick. Super.
Auf jeden Fall geht er zu so einem Ladenbesitzer, weil er auch ein guter Gag. Er braucht Käferblut, Biberurin und gemahlene Tierknochen, weil ihn das wieder stärkt nach sowas. Und er steht dann so nackt und dann macht er diesen Dingstrick, weil er halt die Kleidung von dem Typen braucht. Und ab dann trägt Merlin den ganzen Film über ein Led Zeppelin-T-Shirt und so einen langen Mantel.
Und vor allem auch ein XXXL Led Zeppelin-T-Shirt, weil der Typ im Laden halt XXXL hatte. Er selber hat irgendwie S. Du hast es gerade angesprochen, Käferblut, Tierknochen und Biberurin. Da sind die nicht einfach so drauf gekommen, weil das ist auch ein wirklich schöner Seitenhieb, der da passiert.
Ja, Merlin, als sie ihn dann treffen, weil er ja Stärkung brauchte, nachdem er nachts einem das erste Mal Alex geholfen hat, geht er dann nämlich in, ja, im Prinzip sowas wie ein KFC, so ein Fried Chicken Laden halt, und erklärt ihnen dann warum, weil er hier alles kriegt, was er brauchte, nämlich das Käferblut ist in dem Kirschsaft als Farbstoff, der Biberurin ist im Vanilleeis als Aroma und die gemahlenen Tierknochen sind in den Nuggets quasi überall drin. Das besteht quasi nur aus gemahlenen Tierknochen, sagt er dann.
Und das und dann habe ich angefangen zu googeln. Faktisch
korrekt.
Und du wusstest es schon.
Ja.
Aber Biberurin, das Vanillearoma
heißt das nicht sogar Bibergeil im Deutschen?
Ja, Bibergeil habe ich mir extra aufgeschrieben. Was ist das denn für verrückte Sache?
Ja, das wird, glaube ich, wirklich aus Biberhoden gewonnen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es ist.
Nee, das ist nicht wirklich Biberurin, ich glaube sogar, es ist irgendwie der After, irgendwie so ein Scheiß. Ja. So was richtig Drüsen. Widerliches.
Stimmt, Analdrüsen-Extrakt. Ne? Ja, du hast recht.
Warte. Nee, es ist noch merkwürdiger. Ist ein Sekret aus speziellen, paarig zusammenhängenden und keulenförmigen Beuteln oder Taschen, Drüsensäcken, unter dem Schambein des Bibers. Das heißt, es ist eine Art, ja, was ist es? Ja, schwierig zu sagen. Schambeindrüse.
Das ist halt der Lockstoff, mit dem die, ich weiß nicht, ob die Weibchen die Männchen oder umgekehrt anlocken.
Und das ist anscheinend eine Sache, die auch zu einer Droge verarbeitet wurde eine Zeit lang. Und ja gut, jetzt wissen wir wieder mehr.
Käferblut, ich weiß gar nicht, welcher Käfer das ist, aber es gibt so eine Laus, die erzeugt ziemlich gute
Schellack ist so rot, oder?
Ist das die Laus aber auch? Weil aus der werden ja auch die Platten gemacht.
Ja, stimmt nicht. Die rote Laus, ja gut.
Ist jetzt
Googelt
auch egal.
Das selbst, bitteschön.
Das ist auch, weil es klingt wie so ein ganz schlechter Gag und dann ist das wirklich so, gut, wir haben es jetzt zu Hause geguckt und du konntest sofort auf dem Handy nachgucken, aber es ist halt einfach korrekt.
Ja. Ja,
ganz schön eklig, was man in so einem Fried Chicken Laden kriegt.
Ja. Vorhin habe ich ja gerade so erzählt, so wie, also dass da jemand Bock hatte auf den Film und das auch gemacht hat und ich finde, und das immer so ein bisschen mehr geworden ist, dass sie so ein bisschen Artus-mäßiger aussehen. Und ich finde das eine total witzige Art und Weise, historische Stoffe, naja, letztendlich auch ein bisschen hops zu nehmen, aber auch wieder interessant zu machen und aufzuarbeiten. Weil allein so Details wie, jetzt kriegen die Rüstung nicht irgendwo her, sondern so von so einer Turi-Falle letztendlich. Was ja einfach lustig ist. Oder Merlin, der durch die Stonehenge-Ding laufen will, was seiner Meinung nach er aufgebaut hat. Aber da steht gerade so eine Führungsgruppe davor. Die Führungskraft von dieser Gruppe dann so, sie dürfen auf keinen Fall in die Nähe von diesen Steinen gehen.
Und er erklärt auch gerade, dass eigentlich weiß niemand mehr so genau, was es war und was die Leute vermuten, was es war. Und dann kommt Merlin so rein, nein, das ist ein altes Teleportationssystem, du Idiot.
Und ich finde das ein total irgendwie eine schöne Art, mit Geschichte umzugehen.
Ja, mit Sagen halt.
Ne? Mit Sagen umzugehen. Und das ist es ja viel eher auch. Also mit Geschichte ist es manchmal vielleicht sogar schwierig, aber manche kriegen das gut hin. Beispielsweise Jojo Rabbit und sowas. Sind schöne Versionen, auch mit Witz, mit sowas umzugehen. Aber das kriegen ja die wenigsten hin. Und ich glaube, es braucht dann solche Regisseure wie den, dass das auch klappt am Ende.
Ich finde auch, dass es eigentlich... Für mich ist das meiste die Comedy. Ich finde das nämlich ein okayer Abenteuerfilm. Der Quest ist die ganze Zeit so ein bisschen unklar. Die trapsen ja auch so ein bisschen von hier nach da. So ein richtiges Ziel haben die nie. Merlin sagt immer, du bist der König, du erfindest das Ziel. Und das ist ja auch so ein bisschen die Botschaft vom Film. Er sagt ihnen ja auch einmal, als er sagt, ja, die Legenden sind falsch. Was in den Legenden steht, ist Quatsch. Und so. Und dann sagt Merlin ja wirklich, das ist ja so die zentrale Botschaft des Films, manchmal muss man Legenden einfach umschreiben, damit sie besser zu einem passen. Und da ist ja auch was dran. So, wenn Erzählungen nicht mehr funktionieren, änder sie.
Ja, bitte. Also scheiß auf Tradition bei sowas.
Genau. Und
also zumindest, wenn es wichtig ist, sie zu ändern. Also sonst kann jeder so traditionell bleiben, wie er will. Aber wenn das anderen Menschen schadet oder Leute exkludiert oder
eben,
uns nicht weiterbringt, sondern einen Schritt nach hinten, dann bitte ändern.
Das ist ja wirklich,
mit dem Arsch ein.
Wirklich auch sogar ein guter Ratschlag für alle möglichen Erzählungen. Richtig. Nicht nur für jetzt tatsächliche Sagen oder genau. Legenden, die einem ja auch ein bisschen immer was über die Realität sagen wollen. Aber man kann das ja über alles Mögliche machen. Ändere die Erzählung, die man hat über das Klima zum Beispiel.
Ja.
Und dass der das auch buchstäblich dieses Tool einem 12-Jährigen in die Hand gibt. Und Merlin erscheint in dem Zeitpunkt selber wie ein Teenager. Er verwandelt sich auch ein paar Mal in sein richtiges Alter und wird dann auch von Patrick Stewart gespielt, was auch fantastisch ist. Da habe ich mich auch jedes Mal sehr drüber gefreut. Das finde ich echt gut. Ich finde es wirklich eine starke Botschaft in dem Film.
Ich finde, wir können nachher mal über eine andere Botschaft reden, die ich diskussionswürdig finde. Aber er hat ja sogar mehrere Botschaften, aber das finde ich auch die wichtigste und beste. Er hat ja, also die da so ein bisschen mit dranhängt, die Botschaft ist ja auch einfach, man kann etwas ändern. Weil am Anfang des Films wird es nämlich ihm häufiger mal gesagt so, die Welt ist einfach so grausam und da musst du halt einfach irgendwie mit klarkommen.
Nicht die Welt muss sich ändern, du musst dich ändern, sagt ja die Direktorin auch zu ihm in den ersten 5 Minuten des Films.
Und Kay sagt auch irgendwann nochmal, so läuft es in der Welt nun mal, das wird sich halt nichts dran ändern. Und das ist ja auch eine dieser Botschaften des Films, so, ja, du kannst halt schon die Welt verändern, wenn du willst. Es wird halt anstrengend und nervig.
Du kannst auch, wie König Artus damals, deine Feinde zu Verbündeten machen.
Genau.
Oder vielleicht sogar zu Freunden in dem Fall.
Ja.
Und das passiert ja auch. Und das finde ich tatsächlich auch eine gute Botschaft. Ich finde spannend, weil Bullies werden immer als so total, weiß ich nicht, mir fehlt eine mir fehlt eine gute Beschreibung, aber die sind immer super böse, ja, mega eindimensional. Und hier sind das halt so, die haben halt auch Probleme, die machen das halt auch im Prinzip, um sich abzugrenzen, um den Hass nicht selber abzukriegen. Ja. Was ja tatsächlich Alex und Badass auch machen, weil als Mertin in die Schule kommt und Badass sich mit dem anfreunden will, sagt Alex, ey, wir sind einmal nicht die am meisten mobbaren Kinder dieser Schule, wir freuen uns jetzt nicht mit dem weirden Dude an. Wir genießen jetzt die paar Tage Ruhe, die wir haben, und während alle Mertin mobben.
Das ist auch so geil, weil das ist so eine gute Szene, weil das ist wirklich der Albtraum eines jeden Teenagers. Da kommt ein super weirder Dude, also ihm passen seine Klamotten nicht, er benimmt sich komisch.
Er spricht super hochgestochen.
Und dann fängt er an, dich anzustarren. So ist ja ungefähr. Also alle Teenager so, oh Gott, ich will auf keinen Fall auffallen. Und dann ist da irgendjemand und der fixiert sich auf dich und der ist der Merkwürdige.
Ja, und auf jeden Fall haben dann ja aber auch Kay und Lance, die sind ja mehr als das. Die sind ja auch Arschlöcher am Anfang, aber ja nicht ganz grundlos und die können das auch überwinden.
Ja.
Und das finde ich echt stark erzählt, weil das auch vielleicht eine Erzählung ist an Kinder, die vielleicht so sind, zu sagen, aber muss ich vielleicht ja gar nicht. Und das ist sonst, ansonsten wenden sich solche Kinder häufig, solche Filme häufig an gemobbte Kinder, aber hier ist die Botschaft auch ein bisschen an die Mobber mit,
das stimmt,
du musst gar nicht so sein.
Ja.
Und vielleicht bist du gar nicht so anders als der Typ, den du mobbst.
Ja, und es ist auch vor allem ein, wenn Mobber sich in Erzählungen drehen, dann ist es häufig so ein Empathie-Ding, also dass die dann irgendwann Mitleid mit den Leuten haben oder sowas. Und ich glaube, dass das ganz schwierig ist, wenn du in so einer Situation bist, weil das kein, also erstens ist das ein Alter, das nicht gut ist für Empathie, ehrlicherweise. Traurigerweise weiß man, wenn man mit Jugendlichen zusammenarbeitet. Zweitens ist das ja eine Sache, die dann schon aktiv ausgeschaltet haben müssen, weil sonst würden sie ja nicht jemanden mobben. Wenn ich ein empathischer Mensch wäre, würde ich ja von vornherein verstehen, dass es ein Problem ist. Stattdessen läuft es in diesem Film ja eher so über ein
Respekt, könnte man
genau,
sagen.
Genau, richtig. Und das ist eine Sache, die du, glaube ich, jederzeit auch nochmal entwickeln kannst für jemanden, auch wenn du vielleicht nicht mehr Empathie hast, übrig hast in dem Moment.
Ja, stimmt.
Vielleicht erkennst du einfach an demjenigen auch eine Facette, die spannend ist oder die man respektieren kann oder irgendwie sowas. Und das fand ich auch eine ganz gute Idee.
Ja, total. Stimmt voll. Wie findest du das Monster-Design auch? Und damit meine ich auch das von Morgana später.
Also vielleicht beschreiben wir es mal ganz kurz. Die ist so, die wird eine Art Drache.
Mit aber noch einem menschlichen Kopf.
Genau. Frauenkopf natürlich, so ein bisschen flisselige Haare, und das ist, der Drache ist aber mehr schlangenartig, fast schon,
weil ich hätte jetzt spontan für alle Fantasy-Nerds Weefun gesagt.
Ja, weil das wissen natürlich alle, was das heißt. Und ich
aber glaub, deine Beschreibung ist natürlich viel besser.
Die hat Flügel statt Arme, glaube ich, und dann lange. Und ich glaube, es ist angelehnt an so klassischen englischen Lindwurm und sowas. Oder Deutsch ist das, ne? Der Lindwurm.
Mhm. Aber der Lindwurm hat nämlich im Gegensatz zum Weefun vier Beine und Flügel.
Ah, okay. Auf jeden Fall an so eine mittelalterliche Version von Drachen, oder?
Ja.
Nicht so sehr an so eine Dungeons and Dragons Geschichte. Hier, ich sehe jetzt hier auch Lindwurm-Darstellungen, wo die Flügel aber nur Vorderbeine haben. Also es geht schon in die Richtung, die ich meinte. Manche haben nicht mehr Vorderbeine. Unterschiedlich. Okay.
Ja, sowas ist ja nie besonders einheitlich. Ja.
Was? Von einem fiktiven Wesen gibt es keine einheitliche Darstellung? Ja, genau. Aber ich glaube, es ist deswegen extra so gemacht. Sieht natürlich potenziell aus.
Ich mag es auch nicht besonders. Die Skelettreiter, da denke ich mir, ich finde sogar, die sehen ganz okay aus.
Die sind mir ein bisschen zu sehr Herr der Ringe, aber sonst okay.
Ich find's halt, ja, es ist so eine wahnsinnig abgestandene Idee.
Ja.
Das sind auch nicht so richtig Skelette, die sind noch so ein bisschen so irgendwas zwischen Zombie und Skelett halt, ne?
Ich fand.
Aber sehr harmlos, weil der Film hat hier in Deutschland auch eine FSK 6. Und ich weiß nicht, was der sonst irgendwo hat, aber der ist ja auch von der Action her ziemlich zahm so.
Ja.
Deswegen ist das, aber man hätte ja gar nicht erst so Untote, man hätte ja auch irgendwie Trolle oder sonst was nehmen können. Da hat man gemerkt, die Bösen haben halt ein Design, und zwar alle, außer halt Morgana, die noch dieses Drachendesign hat. Das ist so ein bisschen schade. Ich glaube, ich hätte mehr Spaß gemacht, wenn es mehr gegeben hätte als das.
Ich finde es okay, wenn alle das gleiche Design haben und nur die Hauptfiguren ein anderes sozusagen. Ich finde es traurig, dass es, wie du schon sagst, sehr uneinfallsreich ist. Weil der Film sonst ja ganz viele lustige Ideen hat. Also wir haben zum Beispiel gerade das Outfit von Merlin beschrieben und wir haben beschrieben, dass sie dieses Schild nehmen und dass es auch extra ein bisschen schlechte Touri-Sachen sind. Aber dann zusammen mit der Schuluniform sieht es schon fast wieder so aus, wie man eine Zeit lang, weiß ich nicht, so Playmobil-Ritter gestaltet hat. Und das ist eigentlich insgesamt gut durchdacht und gut gemacht. Auch die Ex, hier die Frau aus dem Dings, da sieht man immer nur die Hand, aber auch gut designt. Und deswegen finde ich das so traurig, fantasielos.
Ich glaube, und das ist halt, alle Dinge, die du gerade beschrieben hast, die kosten ja 4,50 €, ne? So in etwa. Ja. Und so ein Design und auch das Animieren von so Skelettkriegern und auch so Drachen ist halt wahrscheinlich schon mal ein bisschen teurer. Und das ist hier halt ein britischer Film, so ein Action-Fantasy-Film für Kinder. Wie viel Budget werden die dafür haben springen lassen? Wahrscheinlich ist es daran gescheitert. Vielleicht auch, weil man dann die Angst hat, wir können den Kindern keine Leute mehr in Kostümen andrehen, was vielleicht wesentlich günstiger gewesen wäre, obwohl in den Massen auch nicht mehr. Ja. Aber man hätte ja am Anfang mal so zwei Trolle auftauchen lassen können. Es gibt ja auch die eine Szene mit den lebenden Bäumen, aber die haben auch keine Augen. Das sind einfach nur wirklich Bäume, die auf ihren Wurzeln laufen. Ist ganz nett. Gegen die trainieren die so ein bisschen.
Die Bäume fand ich besser als die Skelettdinger. Die Skelettdinger sehen halt wirklich aus, wie als wenn die jemand, also von Herr der Ringe schlecht abgekupfert hätte.
Ja.
Also wie alle in letzter Zeit halt aussehen immer.
Ja, ich fand es ein bisschen, langweilig. Ich glaube, deswegen scheitert, also ist das für mich auch nicht so der super coole Fantasy-Film, weil das Design nicht so cool ist. Und, aber dass der dadurch bei Comedy so punkten kann, dadurch reißt er alles wieder raus. Und
ich finde es auch gar nicht den besten Fantasy-Film. Ich finde es einen guten Abenteuerfilm, weil, also wie du schon sagst, du hast recht, das Quest ist nicht wahnsinnig schlau, sonst irgendwas. Ich finde aber eigentlich gar nicht das, den Abenteuerteil daran, sondern ich finde den Abenteuerteil daran, dass die so dann halt auch mal kämpfen und so zahme Abenteuer-Szenen haben, die ich als Kind aber gut gefunden hätte.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber das ist schon insgesamt mehr eine Komödie als alles.
Man kann das alles im Wald hinter seinem Haus nachspielen.
Ja, genau. Im Prinzip. Genau. Ja. Das hätte ich richtig cool gefunden. Als Kind.
Ich auch.
Ich habe sowas gespielt.
Das dachte ich mir ein paar Mal. Wenn der Film nicht rausgekommen wäre, als ich 32 war, sondern als ich 8 wäre, dann wäre das ja mein Lieblingsfilm ever
gewesen. Absolut.
Sofort so einen Plastikritterhelm gekauft und mir mein Holzschwert von so einem Mittelaltermarkt geschnappt. Gut, das habe ich sowieso eigentlich immer gemacht. Und dann überleg
mal, du hättest nur noch irgendwo selber so ein blödes Bauschild finden müssen. Das ist ja das Beste daran.
Oh Gott, wahrscheinlich hätte ich das gemacht und richtig Ärger
bekommen. Ja, klar. Ach ja.
Es gibt noch eine Sache, die mir super gut gefallen hat. Und die ist sehr kurz in dem Film. Und die wird Kinder auch gar nicht weiter berühren. Aber die ist nicht wahnsinnig cool für uns Erwachsene, als sie. Und zwar die Mutter von Alex insgesamt. Weil es ist ja auch, erstmal ist dieses typische Ding, man denkt auch so, wie über den Vater erzählt wird, wir haben so bei ihr irgendwo, wieder ein toter Vater, wissen wir ja gar nicht.
Vielleicht, weil die so gesagt hat, der ist nicht da. Und wir so,
Weil die es so super kryptisch gesagt hat. Jetzt wissen wir halt warum. Der ist wahrscheinlich irgendein Druffi und ja, nicht mal seine Schwester weiß ja mehr, wo der ist.
Ja.
Also hat sie es schon richtig gesagt. Es klingt aber so mystisch, dass man nicht denkt, die drücken das so mystisch aus. Das heißt in solchen Filmen immer, der ist tot. Haben wir dem Film Unrecht getan, fairerweise. Aber dann ist auch so Sachen wie, er erzählt ihr, dass er Excalibur gefunden hat. Und sie ist natürlich, ja, natürlich hast du Excalibur. Und natürlich dieses Klischee von Eltern glauben den Kindern nicht. Und dann später diese eine Szene, die du beschrieben hast, wo man einfach so in einem Bild sieht, sie liegt da auf dem Bett und man sieht das Handy neben dem Kopf. Das wird Kindern ja gar nicht groß auffallen. Aber jeder über 25 weiß ja, warum dieses Handy da liegt.
Und sie ist auch nicht zugedeckt oder so. Ja, sie ist offensichtlich
auf dem Bett. Und hat noch ihre Klamotten an.
Genau, eingeschlafen.
Und genau, jeder über 25 hat sofort Pipi in den Augen. Man weiß so, oh Gott. Wir haben jetzt hier eine halbe Stunde uns die lustigen Abenteuer wie die Kinder durchs Moor rennen angeguckt und gegen Bäume kämpfen. Aber die Frau hat sich 2 Tage Sorgen gemacht. Die sagen, ich habe die Polizei angerufen, deine Tante hat mich angerufen. Und sie schimpft ihr auch nicht. Das Erste, was sie macht, ist den in den Arm nehmen.
Ja.
Und das ist halt genauso, weiß man ja, genauso wird es ablaufen. Und in der wenigen Zeit, die Mutter vorkommt, wird diese Mutter so fair und so gut erzählt. Das finde ich das Wichtigste. Klar glaubt die dem nicht, dass der Excalibur gefunden hat.
Und jetzt der neue König von England.
Aber es ist natürlich immer dieses Klischee. Ja, die Eltern glauben nicht und jetzt müssen wir es alleine in die Hand nehmen. Aber zum Schluss ist sie auch einfach froh, dass ihm nichts passiert ist.
Ja.
Das fand ich stark, dass der Film sich die Zeit dafür nimmt. Wenn auch nicht viel, aber es ist ja da und...
Ja.
Ich glaube, es stört Kinder nicht weiter, aber ich glaube, jeder Erwachsene wird das zu schätzen. Ich wusste das sehr zu schätzen. Mich hat das super doll gefreut.
Mhm, absolut.
Sieht man nicht so oft, dass diese Elternsorgen überhaupt so richtig
ich hab
so
das
gemacht
Gefühl,
werden. Nicht in Kinderfilmen zumindest.
Ich habe das Gefühl, das kommt jetzt auch mehr und mehr, weil ich glaube, sich einfach viele Sachen in Beziehung zwischen Eltern und Kindern ändern. Ich glaube... es wird jetzt einfach mehr geredet in Familien. Es wird mehr zugelassen als noch vor, also als noch in unserer Elterngeneration und so weiter. Ich glaube, dann wird das sich jetzt langsam auch in die Filme einschleichen, dass da die Beziehungen einfach anders werden, vielleicht auch fairer, sozusagen.
Aber
also, klar, sie muss immer noch diejenige sein, die, sie glaubt ihm das erst nicht und sie muss sich Sorgen machen und so weiter. So, diese Dynamiken bleiben ja
aber
immer.
Jetzt von dem wenigen, was wir gesehen haben in dieser Szene, glaubst du, deine Eltern hätten super groß anders reagiert, erstmal im Großen und Ganzen? Weil wahrscheinlich ja nicht. Das ist der Punkt, ist ja, klar,
hey,
glaubt
das
man
ich Kind ja,
nicht, wenn
das
man Quatsch
erzählt. Das wird
und,
immer bleiben.
Und klar ist man hauptsächlich, na, auch
nein.
Das Kind war 2 Tage weg, aber natürlich möchte man wahnsinnig ausflippen und sagen, du hast 900 Jahre Stubenarrest.
Was ich meine ist, ich glaube, das wird jetzt häufiger in Filmen vorkommen, weil wir sind ja schon zum Beispiel eine Generation, die schon nette Eltern hatte, sozusagen. Wir waren ja die erste Generation.
Aber müssten nicht die Filmemacher von vor 25 Jahren auch schon nette Eltern gewesen sein, schlimmstenfalls?
Ja, aber da denkst du ja dann vielleicht gar nicht so sehr drüber nach. Dann denkst du über deine eigene Kindheit nach, wenn du es drehst. Jeder, der einen
ja,
Film
okay.
dreht, denkt über seine eigene Kindheit, nicht über die Kindheit seiner Kinder.
Ja, okay. Das mag wirklich sein.
Eine süße Szene finde ich übrigens, dass der Showdown einfach bei einer Sonnenfinsternis ist. Aber nicht einfach eine Sonnenfinsternis, sondern eine Sonnenfinsternis an der Schule. Und ich weiß nicht, ob jede Generation das durchmacht, weil ich weiß gar nicht, wie oft es Sonnenfinsternisse gibt. Also so halb, also total ja sehr selten, aber so halbe gibt's ja immer mal wieder. Aber ich war in der Generation, die einmal diese größere Sonnenfinsternis hatte. Und das war bei uns an der Schule, und da wollte ich dich noch fragen, wie es bei euch war, aber das wurde Wochen
gekriegt.
Und Monate lang vor. Ihr habt frei bekommen?
Ich war zu Hause auf meinem Balkon.
Das gibt es nicht.
Und da gab es natürlich in jedem Heft, in jeder Fernsehzeitung
ja, genau.
gab es so Brillen dafür.
Aber ich habe...
Also nicht ganz frei, aber wir durften, die war ja irgendwann mittags, so um 1 oder so, wenn ich mich recht entsinne, und wir durften, glaube ich, so gehen, dass wir dann zu Hause
nee,
sind. Das muss man sich auch mal überlegen, weil halt sich der Mond vor die Sonne schiebt, ne? Insane eigentlich.
Ja, aber bei uns war das eine Schulveranstaltung. Bei uns wurde das so Wochen vorher schon geplant. Es wurde schon ewig drüber im Unterricht gesprochen. Dann gesagt, wer, wie, so. Dann wurde schon auf dem Schulhof eingezeichnet, wo welche Klasse steht. Alle mussten ihre Brillen mitbringen. Leute, die Brille nicht dabei hatten, durften nicht gucken. Das war so eine richtige, dass unsere Schule das zähle, also ich glaube, alle Schulen aus meiner Stadt vermutlich auch.
Das
haben
war
das
ja auch medial ein Riesending.
Ja, absolut. Und da habe ich mich natürlich direkt dran erinnert und musste innerlich so ein bisschen, als ich schon die Brillen gesehen habe, dachte ich so, cool, wie damals, als wir als Schule gemeinsam, ich muss sagen, unsere Schule hat nicht so viele coole gemeinsame Sachen gemacht und deswegen war das einer meiner stärksten Erinnerungen auch.
Das Ding ist aber auch, vielleicht ist es auch Wahrnehmung für uns, weil wie alt waren wir da? 11 oder 12? Irgendwie
keine
so?
Keine Ahnung. Ich glaube, wir waren in den kleinen Klassen auf jeden Fall noch. 5,
ich war schon
6,
in der weiterführenden
7.
Schule, da bin
ja,
ich
ja,
ganz
genau.
sicher.
Ja, genau. Ja, da bin ich auch sicher.
Ja.
Aber viel
aber
höher als 8. und 9. Klasse
ja,
waren wir nicht.
Auf gar keinen Fall. Und das Ding ist, weil was für das für mich so groß gemacht hat damals in meinem Kopf, war, dass sie immer gesagt haben, die nächste ist erst wieder in 19 Jahren. Und wenn und die war jetzt auch vor kurzem wieder. Und er so, ja gut, die nächste ist ja auch wieder irgendwann in 17 Jahren. Gucke ich mir die nächste an.
Aber
das ist, was ich jetzt denke. Aber wenn du 12 bist, ist in 19 Jahren, klingt unmöglich weit weg. Und dann jetzt bei der dachte ich mir auch so, Habe ich schon einmal gesehen. So gut war es auch gar nicht.
Aber war die am Wochenende? Weil unsere, also ich bin ja jetzt Lehrerin und unsere Schule hat das gar nicht gemacht.
Ich habe es auch wirklich, das.
War das in Heften drin? Ich meine, ich kaufe halt auch keine Zeitschriften.
War das vielleicht mehr. Gar nicht hier? Und ich weiß nur aus dem, ich weiß, Trump hat da so direkt reingeguckt.
Ja, ohne ich glaube, vielleicht dass war die einfach hier. Gar nicht hier war, okay. Vielleicht. Oder nur so ein bisschen hier. Ich habe keine Ahnung von sowas. Ja, auf jeden Fall habe ich mich darüber gefreut. Und es gibt bestimmt auch noch ein paar andere Leute da draußen, die sich bei dieser Szene darüber freuen. Auch ein guter Teil in der Szene war, als sie sagen, also ich kann euch hier alle zu Ritter schlagen, aber dann müsst ihr gegen Skelettmonster kämpfen. Ihr solltet euch also nur melden, wenn ihr nicht bereit seid. Und dann dachte ich,
wenn ihr wirklich
so,
bereit seid.
Wenn ihr wirklich, ihr solltet euch nicht melden, wenn ihr nicht bereit seid. Also melden, wenn ihr wirklich bereit seid. Und dann dachte ich noch so, ja, das ist vorne ein Haufen Teenager, da melden sich ja halt alle. Also ich habe noch ein bisschen einen besseren Gag gemacht, aber den brauchen wir jetzt nicht erzählen. Aber ich dachte, okay, also ob das eine Drohung für Teenager wäre. Wenn ihr nicht bereit seid, solltet ihr euch nicht melden. Ja, okay.
Aber es hat sich ja auch wirklich niemand gemeldet.
Ja, ich habe gedacht, wir lassen diesen Gag mal offen. Und eine Szene, die, weil ich einfach Lehrerin bin, sehr funny fand, war, sie gehen ins Lehrerinnenzimmer und dort stehen halt alle Erwachsenen, weil Merlin die vorher so hypnotisiert hat, alle Erwachsenen einfach komplett nutzlos rum und starren in die Gegend. Und dann dachte ich nur so, so stellen sich auch einfach Kinder vor, dass die sind doch immer so ehrlich überrascht, wenn die einen außerhalb der Schule sehen. So, sie hier? Sie gehen auch ins Kino?
Ja, sie existieren außerhalb des Schulgeländes.
Und dann denke ich immer so, denken die halt auch, wenn man, das denken die auch wirklich, die klopfen ja auch immer, wollen dann immer sofort irgendwas, wo ich mir denke so, ja, aber ich habe gerade Pause und das und das und das. Und dann denke ich mir immer so, dass das vielleicht die Vorstellung ist von Kindern. Dass man so im, da einfach so kollegial rumsteht und in die Luft starrt. Möchtest du noch was erzählen, bevor wir zum Kritikteil übergehen?
Ehrlich gesagt, für mich ist das alle, ich finde den Showdown ganz cool mit den ganzen Kindern, weil die auch so ein bisschen Fallen bauen erstmal, um dieses Skelettkrieger aufzuhalten. Der gefällt mir ganz gut. Jetzt aber auch nicht massiv super cool, aber der ist schon super nett anzuschauen. Sonst habe ich im Prinzip erwähnt, dass ich das Wichtigste finde, dass ich den so lustig finde und dass ich zumindest die Botschaft, die ich als Hauptbotschaft verstehe, sehr gut fand. Und jetzt wirst du mir erzählen, warum es eine ganz furchtbare Botschaft in diesem Film gibt. Los.
Ich wollte noch ganz kurz ergänzen, dass ich auch den Showdown gut fand. Ich finde ihn gemessen an Erwachsenenfilmen natürlich nicht gut, aber ich finde ihn für einen Kinderfilm echt guten Showdown. Weil das halt alles so safe, so safe Action. Die hätte ich richtig gut gefunden als Kind.
Ja, wie ich finde den nett so, dass sie in der Schulhalle, in der Sporthalle so, wie heißen die ganzen?
Böcke. So,
so Springdinger und dann die an Seile binden, um die damit so von der Seite, so Ewok-Style von den Pferden zu rammen. Super lustig. Oder dass sie mit diesen Schwimmleinen, die, an denen diese Plastikbömsels hängen aus dem Schwimmbad, so Stolperfallen für die Skelettreiter bauen. Aber es ist jetzt nicht ultra spektakulär. Ja. Man hält nicht den Atem an.
Nein, Vorspann. Eben nicht. Aber das finde ich ja das Gute für einen Kinderfilm. Du, ja, okay, du brauchst mehr. Ich hätte als Kind nicht mehr gebraucht. Das wäre mir zu gruselig sonst geworden. Dann hätte ich ja ausgemacht und wäre raus gewesen. Das ist was für eher die Schisserkinder. Okay, ich finde eine, naja, Message will ich nicht sagen. Also es ist nicht die Moral von dem Ganzen. Aber ich finde eine Message schon irgendwie ein bisschen schwierig. Und das ist die mit der ganzen Königssache. Also es ist ein UK-Film. Und so richtig kritisch guckt er halt nicht auf die Monarchie. Das finde ich erstmal schwierig, weil Monarchie sollte man sehr kritisch drauf gucken. Und dann machen die das zwar irgendwie so ein bisschen woker und netter, weil die dann sowas sagen wie, ja, das Schwert hat jetzt nicht nach deinem Blut sozusagen gewählt, also nicht nach deiner Nachkommenschaft, also weil dein Vater ist eben kein Adliger, wie er vielleicht erst gedacht hat, oder kein
deinem,
Held.
Nach deinem Rang oder deinem Geld.
Sondern nach nur nach deinem Herzen. Aber dann sagen die im gleichen Atemzug, aber dann trotzdem noch, ja, du bist jetzt ein König, Alex, und am Ende knien die wirklich auch noch vor ihm nieder. Und dann dachte ich mir so, ja, mag ja sein, dass das Schwert jetzt hier nach Herz ausgewählt wurde, aber hier ist ein ganz deutliches, ist schon okay, wenn es einen König von England gibt und ist schon okay, wenn dann da Leute auch noch vor niederknien. Und das ist halt so ein Autoritätsscheiß. den man ja kritisieren muss, den man vielleicht aber als Engländer auch gar nicht sieht oder als Engländerin.
Ja, aber den, witzigerweise, ja, du hast recht, aber den drückt der Film ja außer in dieser Niederkniegeste, und die ist ja eher ehrerbietig gemeint als unterwürfig, drückt der Film ja sonst gar nicht so aus.
Das stimmt, aber sie war da. Also sie haben sich halt hingekniet. Ich fand es ein bisschen...
Ja, aber ich finde... Aber
es wird auch noch sowas so gesagt wie... Diese Jugend, ist sie denn England würdig? Sowas alles. Und dann sagen die, ja, klar, Morgana. Ja, und dann wird ja festgestellt, ja, und dabei sagt Merlin, ja. Aber das ist ja, aber damit macht er ja trotzdem dieses England würdig, bleibt ja bestehen. Also es ist schon so.
Nee, aber das, nee, das ist jetzt ja, das ist ein anderes Fass, aber das kann ich ja gar nicht gelten lassen, sorry.
Okay, aber dann bleibt der Rest, ich finde einfach.
Aber ich finde, das wird total durch die Szene wieder wettgemacht, wo. Als sie ganz zum Schluss das Schwert wieder in einfach irgend so ein Tümpel im, wahrscheinlich im Hyde Park oder so werfen in London, und dann Merlin zu ihnen sagt, für die zukünftigen Probleme braucht ihr keine Schwerter, die lassen sich anders lösen. Und ich glaube, das ist auch genauso gemeint. So, das
ja,
ist
aber ja er bleibt der König, ne?
Aber in was? Er wird ja jetzt ja, nicht morgen in Buckingham Palace. Es ist
zu schwer ziehen. Gewesen zu sagen, wir brauchen eh keine Könige mehr. Plumps, Schwert in See.
Ich finde, die Geste sagt das total.
Ja, aber haben sie sich nicht sonst getraut, das auszudrücken?
Aber sonst
ist auch immer Excalibur. Noch für Sechsjährige.
Aber es wird doch in, weiß ich nicht, es wird nicht gesagt, Alex, du, ab dann nicht mehr gesagt, oh Alex, du herrschst ab jetzt über uns, du entscheidest alles für uns. Und es wird ja auch nicht bildlich ausgedrückt oder sonst in irgendeiner Form durch die Handlungen von Alex. Deswegen, weiß ich nicht, sehe ich jetzt gar nicht so. Ich weiß grundsätzlich auf dem Papier, was du meinst, aber durch die Bildsprache und auch sonst, was der Film sagt, finde ich, dass der Film da dem entgegenläuft, wirklich.
Ja, es war mir vielleicht nicht, es war mir vielleicht dann aber
zu subtil. Du wolltest eine aktive Abgrenzung.
Ja, genau, ja. Für Kinder halt auch.
Ja, aber das ist Kindern ja auch egal.
Ja, bei mir ist es ja als...
die spielen ja auch Ritter trotzdem mit Königen und so weiter, wenn die so Ritter spielen.
Ja, aber man kann ja trotzdem das von vornherein kritisieren.
Aber dann ist doch schöner, hier, es gibt einen König, aber der ist gar nicht der König. Der ist mit den, ne, und das ist ja auch die Idee eigentlich von König Artus. Der hat ja den runden Tisch. Alle an diesem Tisch sind gleich viel wert. Jeder hat die gleiche Stimme. Das ist ja schon eine sehr demokratische Königsidee.
Aber die anderen sind schon nur Sirs und er ist König. Das ist es halt, die gefährlich, also jetzt übertreibe ich vielleicht ein bisschen,
ja,
aber die aber lass mich kurz übertreiben. Ein bisschen das Gefährliche am britischen System ist ja, dass das immer so dargestellt wird, dass es so super demokratisch ist und aber, dass es ja eigentlich nur Präsentationsfiguren sind und so weiter,
ja,
aber letztendlich werden da ja Generationen von Kindern aufgezogen zu sagen, ist aber okay, ist es, dass da jemand Gott
geboren. Nee, aber jetzt vergleichst du das hier mit dem Königshaus und das ist ja wirklich gar nicht der Fall. Es wird ja sogar angespielt, dass es das Königshaus trotzdem gibt, während diese Handlung von dem Film passiert.
Ja, also man kann es jetzt nicht in dem großen Maße dem Film vorwerfen, das ist mir schon klar.
Ja.
Ich wollte nur das Thema
aber dann tust du auch nicht.
Wir haben ja jetzt gehört, dass du das verteidigst. Und jeder kann, also ich bleibe ein bisschen bei der Meinung, dass mir die Abgrenzung nicht so doll ist.
Wenn deine größte Kritik ist, dass der Film monarchiefreundlich ist, dann gibt der Film gibt gar keinen Anhaltspunkt darüber, außer dass es halt um einen König geht, weil die hier eine Neuerzählung von König Artus machen.
Ich
finde
es gar nicht mal so sehr monarchiefreundlich. Ich hätte es einfach schön gefunden, wenn am Ende noch eine deutlichere Abgrenzung gewesen wäre oder dass deutlicher gezeigt wurde, dass es eine Abgrenzung gibt.
Ich
sehe sogar, dass du sagst, es gibt eine Abgrenzung.
Joe Cornish, der Regisseur, ich spreche dich jetzt mal direkt an, du hörst das ja hier bestimmt. Du solltest ein Remake von deinem Film.
Hello, I'm Kerstin.
Du solltest ein Remake von deinem Film machen, aber der soll ganz genauso bleiben, aber am Ende, als sie das Schwert reinwerfen, da sollen die dann auch mal, die vier, die das jetzt sind, die sollen dann demokratische Wahlen machen, bei denen Alex dann zum Premierminister Alex gewählt wird.
Nee, einfach,
weil dann ist in Ordnung.
Einfach am Ende noch so ein Fuck. Scheiß aufs Königreich. Ab mit dem Kopf.
Der Film ist aber für Sechsjährige. Und damit können wir jetzt auch zur Altersempfehlung kommen.
Nein, ich hätte mehr Kritik noch. Möchte dir noch mehr.
Okay, aber ist sie bitte nicht so unsinnig.
Okay, ich schieb mal eine Kritik dazwischen, die du nicht unsinnig findest, ja?
Hoffentlich.
Nur eine kleine Anmerkung. Ich finde es ein bisschen traurig, dass wir haben die DVD gesehen. Dort wurden die englischen Witze, also die geschriebenen Witze, die auf Englisch waren, wurden einfach nicht untertitelt.
Ja, das ist wirklich
ein bisschen traurig. weil da waren auch ein paar ganz gute dabei. Mhm,
stimmt schon.
Und es waren mehr als drei. So, mit der Kritik kommst du klar?
Ja.
Gut, jetzt kommt die nächste Kritik, aber dafür auch die letzte. Ich fand die Anfangsgeschichte über Artus und Morgana.
Ach, die so animiert war?
Genau.
Oh, da hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, dass ich die großartig fand.
Die ist optisch mega. Ich finde die richtig gut erzählt. Ich finde das auch eine total gute Idee, dass das aus dem Buch raus ist. Das ist alles nicht meine Kritik. Das ist halt ein bisschen sexistisch. Aber dafür kann der Film nichts, weil das ist ja die Geschichte. Verstehst du? Das ist ja die Artus-Geschichte. Die Artus-Geschichte an sich ist halt ein bisschen sexistisch. Weil Artus ist der nette, friedensstiftende, demokratische König. Seine Schwester Morgana ist einfach eine rachsüchtige Hexe, die nachher literally zu einem Dämon wird. So, Punkt.
Ja, wenn man jetzt in die Details der Artus-Sage geht, ist Artus natürlich auch nicht so ganz unschuldig. Aber
das ist halt nicht in diesem, nicht in dieser Animation. In dieser Animation ist sehr deutlich, Artus ist der Gute, dann kommt seine böse Schwester und will alles.
Halbschwester.
Ja.
Aber wird selbst auch da nicht erwähnt. Nee. Es wird auch nicht erwähnt, dass sie ein Kind haben, aber.
Die haben zusammen ein
Mordred.
Kind.
Mordred. Und das ist ja auch der. Das hat ihr die Prophezeiung gesagt, dass nur ein Sohn von Artus töten kann und deswegen zeugt sie ein Kind mit ihm, das später auch Artus tötet. Sie trickst ihn, glaube ich, aus, aber ich bin nicht mal ganz sicher, ob das in allen Versionen der Fall ist.
Aha. Ja, auf jeden Fall ist die. Das ist nur am Anfang und das ist nur kurz und der Film, wie gesagt, kann nicht so wahnsinnig viel dafür, aber das ist halt nicht cool. Ja.
Dann, jetzt wo du das gerade sagst, fällt mir auf, dass wir natürlich, wir haben es gar kein Mal so richtig erwähnt, weil der Film das auch wie so eine, zum Glück wie so eine Selbstverständlichkeit macht, dass von den vier Hauptkindern halt Badass, Badass.
Die Hälfte sind People of Color.
Genau, und Kay ist auch noch ein Mädchen, obwohl in der Tafelrunde natürlich nur Sirs war.
Aber es ist ein Lady Kay.
Lady Kay. und das wird nicht.
Die größte und stärkste im Film.
Und da wird nicht einmal auch nur irgendwas erwähnt darüber, dass sie nicht so gut darin ist, weil sie ein Mädchen ist. Das ist einfach ganz selbstverständlich,
sie
dabei ist.
Ja, und sie hat sogar als einzigen. Nee, wobei es haben der Freund, von wem wir beide den Namen vergessen haben, und sie
Lance?
Können was Besonderes. Nee, nicht Lance, der.
Badass.
Und sie können was Besonderes.
Die können alle vier irgendwas. Nee, eigentlich kann am wenigsten Alex.
Eben, der kann ja nichts.
Der ist halt der König.
Ja,
ist
Lance kann auch hauptsächlich ein bisschen stark sein. Sonst kann er jetzt auch nichts
Besonderes. Mutiger Satz zum Schluss.
Ja, okay. Gut. Aber die anderen beiden, sie kann super geil Auto fahren und er kann zaubern. Das wäre ein bisschen coolere Eigenschaften, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Super haben, Film. Empfehlen wir weiter.
Wir haben schon ein paar Mal erwähnt, dass der eine FSK 6 hat. Finde ich bisschen viel, weil die Skelettmonster so sind harmlos. Genau, ich hätte auch gesagt so 8.
Ja,
8. Und dann geht 9. der voll klar.
Ja.
Davor ist der auch, der ist fast 2 Stunden lang für jüngere Kinder unter 8, ist das vielleicht auch ein bisschen lang.
Ja.
Aber danach, wie gesagt, ich glaube, wenn ich den mit 8, 9 Jahren gesehen hätte, dann wäre das mein Lieblingsfilm ever gewesen.
Ja, wie immer ist halt einfach die Spanne zwischen 6 und 12 viel zu hoch.
Ja. Also, ab 12 wäre absolut unsinnig gewesen. Deswegen verstehe ich, warum die den ab 6 gemacht haben. Es wird auch kein 6-Jähriger ein Trauma haben, weil er den gesehen hat.
Nee.
Ich glaube, die werden sich hauptsächlich sehr langweilen. Die werden auch die Botschaft nicht checken.
Nee, überhaupt nicht. Ist auch okay. Aber so 8 oder 9...
Ja.
Ihr müsst gucken, wie weit die sind. Vielleicht, wenn noch jemand wirklich auch Schiss hat vor schissigen Szenen, da gibt's halt ein paar Nachtszenen. Die Skelettmonster sehen ein bisschen gruselig aus, Morgana auch. Dann vielleicht ein bisschen älter noch.
Ja.
Aber ab 10 definitiv.
Sind dir denn ähnliche Filme eingefallen?
Ja. Ich sag das jetzt so, weil ich sehr stolz darauf immer bin, wenn mir das einfällt. Pass auf, du wirst es nicht glauben, aber die Hexe und der Zauberer.
Habe ich auch.
Nein, jetzt muss ich den wirklich langsam mal gucken, weil ich habe das Gefühl.
Du hast ihn nie gesehen.
Nein, ich sag das doch jedes Mal.
Ja, ich vergesse das jedes Mal, weil das verrückt für mich ist.
Und wir haben, also gefühlt ist er doch schon genauso oft erwähnt worden, wie Ronja Räubertochter von mir erwähnt wurde. Also langsam muss ich da jetzt mal durch. Dann würde ich natürlich auch trotzdem für Kinder offiziell ab 16, aber ich denke ab 14, 15 geht's auch schon, Attack the Block empfehlen.
Mhm. Aber wirklich nicht jünger.
Auf keinen Fall.
Wir haben ja schon in unserer zweiten Folge ever, die ihr vielleicht nicht viel gehört, auch weil der Ton so schlecht war, wollten wir eigentlich den machen und haben dann stattdessen das Geheimnis des verborgenen Tempels gemacht und haben kurz dann trotzdem ein bisschen darüber geredet, warum wir Attack the Block nicht als Folge machen.
Ja. Und können wir auch weiterhin nicht.
Bisschen brutal.
Genau. Der ist schon ordentlich brutal. Aber genau, sobald die Kinder das können, und das können ihr am besten einschätzen, ist das ein super Film.
Super Film für Teenager, wirklich.
Genau.
Ja.
Für Erwachsene, die die gleiche Story nochmal in schlecht sehen wollen, ist dir aufgefallen, dass der neue Hellboy quasi die gleiche Story hat?
Ja gut, es gibt auch gute Artus-Verfilmungen. Den kann man auch Excalibur.
Ja, aber gucken. Jetzt auch ins Jetzt reingenommen.
Ja, so. Okay.
Du weißt, was ich meine. Du hast doch bestimmt noch weiter.
Ich musste natürlich tatsächlich an das Geheimnis des verborgenen Tempels denken, weil das ja auch, das ist ein anderer Stoff, aber es ist eine Mythenfigur, aber so eine sehr bekannte fiktive Figur im Kindesalter zurückversetzt. Das brauchen wir viel mehr. Ich möchte, dass das bald von Robin Hood kommt. Ich möchte, dass das dann auch ein Heistfilm ist. Ich wollte schon immer einen Robin Hood Banküberfallfilm sehen, weil wie geil wäre das? Also, wer wäre besser geeignet als Robin Hood und seine Bande, als so Ocean's 11 Team? Warum macht das niemand? Das ist eine Idee, die habe ich wirklich seit Jahren. Und ich frage mich, die scheint so auf der Hand zu liegen. Stattdessen machen die immer dieselben langweiligen Robin Hood-Filme, wo der irgendwo im Mittelalter rumbummelt und Leute im Wald überfällt. Das will ja keiner mehr sehen.
So, pass auf. Und ich sag dir jetzt was. Der Film, aber so ein bisschen auch eher das Team von, wie hießen die, Spy Girls?
Ja. Oder Schurken, hier. Wie hießen die? Ja, Gangster Gang.
Ja.
Cool. Warum macht's keiner?
Fantastischer
und
Film.
Es sind alle Stereotypen, die man für so einen Heistfilm braucht, in Robin Hoods Merry Man mit drin. Weißt du, Bruder
Tod, aber ich will Lil das John. Wirklich nur mit Frauen sehen, wie bei Spy Girls.
Ja, meinetwegen auch. Mir
auf jeden Fall. Und trotzdem, dann aber auch so ein bisschen.
Man kann Little John ja auch als Frau machen. Ist ja, ja egal.
Absolut. Natürlich.
Behaltet aber die Leute bei Will Scarlet und einfach nur ein bisschen so ein Schönling. Na klar, geht ja auch. Das ist halt die Seductress in solchen Heistfilmen. Funktioniert doch voll. Ich habe mir auch den Disney Robin Hood aufgeschrieben, weil ich den vom Vibe her so arm. Der ist auch eher so ein bisschen witzig als wirklich ein Abenteuer.
Ja.
Und sonst habe ich mir noch als Fantasy-Filme Willow aufgeschrieben. Weil den mag ich auch.
Habe ich nicht gesehen. Kann ich euch nicht sagen, ob der Gerard Quatsch erzählt.
Ja, Willow ist gut. Gibt ja jetzt auch gerade die Disney-Plus-Serie. Dadurch haben den vielleicht jetzt ja ein paar Leute tatsächlich gesehen, den alten Willow-Film. Beide Daumen nach oben. Liebe ich. Wenn ihr Lust habt, jetzt tatsächlich den Film zu gucken, es scheint den gerade auf Disney-Plus zu geben. Zumindest laut Google. Und die DVD, beziehungsweise die Blu-ray, ist auch relativ günstig. Die DVD ist nämlich teurer als die Blu-ray. Gerade im Moment kriegt man auf Amazon die Blu-ray auch für unter 5 Euro. Ansonsten, die DVD kostet so 7 oder 8. Aber die Blu-ray kriegt man für 4,50 oder so bis 6 Euro. Würde ich zuschlagen. Weil ich habe auch das Gefühl, das könnte wieder mal einer von diesen Filmen sein, genau wie Wo die wilden Kerle jagen. Der hat 2019, als er rausgekommen ist, nicht viel Aufmerksamkeit gehabt. Dann ist er auf DVD rausgekommen und das ist das eine Mal, wo DVDs gepresst wurden davon. Weil der Bedarf ist gedeckt. Und dann wird der jetzt irgendwann sehr teuer bald. Vielleicht. Könnte sein.
Könnte wirklich sein.
Weiß man nie. Ich verstehe es manchmal auch nicht.
Nee.
Wenn dir jetzt keiner mehr einfällt?
Nö, das waren schon meine.
Okay. Genau. Dann möchte ich noch sagen, wenn ihr uns im Internet finden wollt, könnt ihr uns gerne finden unter @kifipodcast bei Twitter und auch bei Instagram. Oder ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben unter kifipodcast@gmx.de, die ich jetzt echt mal wieder checken muss, fällt mir gerade auf. Falls das in den letzten 4 Monaten jemand getan hat, habe ich mich nicht gemeldet. Entschuldigung. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss.